Ja, die Erwartung ist hoch heute Abend, habe ich den Eindruck. Exorzismus, ein Thema, über das man vielleicht nicht an jedem Donnerstag oder an jedem Sonntag etwas hört. Und als ich so am letzten Donnerstag und auch schon davor mir Leute begegnet sind oder hier in der Kirche war, kamen Leute auf mich zu und sagten, was, du predigst über Exorzismus? Oder andere, die sagten zu mir, du predigst über Exorzismus? Hast du damit etwa Erfahrungen gemacht? Und ich so, okay, ich wusste nicht, dass das, oder ich hab's nicht so sehr geahnt, dass das so ein Thema ist, das uns irgendwie triggert. Und ich habe mich dann gefragt, woran liegt das denn, dass Exorzismus uns so triggert und wir ganz schnell da Bilder in den Kopf bekommen und hellhörig werden, vielleicht schon die nächste Sensation wittern, darüber müssen wir jetzt nochmal länger reden, was an diesem Donnerstag passiert ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass man ein bisschen Angst oder Respekt vor dem Thema hat, dass man vielleicht die ein oder andere Erfahrung gemacht hat, die einen beschäftigt bei diesem Thema. Ich glaube, ein Grund ist sicherlich auch, dass wir relativ viele Bilder von Exorzismus oder Exorzismen oder auch Dämonen im Kopf haben. Ich habe euch mal das erste mitgebracht, ein Maler, wie er sich den Exorzismus vorgestellt hat, eine schlafende Frau, die irgendwie nicht schlafen kann und auf ihr sitzt so ein Dämon. Ja, ich weiß nicht, was du dazu denkst. Oder ganz nah bei uns in der Kirche ist dieses Gemälde. Die Leute, die am Donnerstag immer den Gottesdienst mit vorbereiten und sich in der Runde treffen, da oben im Gewölbe ist das an die Wand gemalt. Und die Vorstellung dahinter ist, dass man das hier in der Kirche an die Wand malt, ist, dass man diesen Dämon so eng mit der Architektur verbinden möchte und dass man ihm eine Aufgabe gibt, nämlich ein Lüftungsrohr durch seinen Mund, das die mittelalterliche Kirche belüftet, dass man denkt, wir haben dem eine Aufgabe gegeben, der beschäftigt uns nicht mehr. Vielleicht bist du auch eher neu in der neuen Zeit unterwegs. Solche Filme, ich glaube, der Exorzist mit diesem Mädchen, was da irgendwie besessen ist, hat die Vorstellung geprägt. Und dann natürlich auch solche Schlagzeilen hier. Hohe Haftstrafe für Vater, der Tochter bei Exorzismus zu Tode trampelt. Oder Familie will psychisch kranken Sohn den Teufel austreiben, dann stirbt er. Das sind natürlich richtig krasse Geschichten, wo sich irgendwelche schlimmen Sachen abspielen. Aber ich habe gedacht, das ist jetzt nicht das einfachste Thema. Es gibt diese extremen Deutungen. Am besten ist es, wir schauen gemeinsam in die Bibel, was eigentlich zu diesem Thema da steht. Und dafür habe ich euch einen Text mitgebracht aus Markus 5, die Verse 1 bis 20. Es wird gleich vorgelesen werden. Aber ich will nur davor sagen, es ist der längste Text in der Bibel, der einen Exorzismus beschreibt und ist sehr lebendig und hat viele Facetten. Also ich mache euch Mut, hört gut zu bei dem längeren Text, den wir jetzt hören werden.
Jesus und seine Jünger kamen auf der anderen Seite des Sees in das Gebiet der Gerasener. Sofort als Jesus aus dem Boot stieg, kam ihm aus den Grabkammern ein Mann entgegen. Der war von einem bösen Geist besessen. Der Mann hatte sein Zuhause in den Grabkammern. Niemand konnte ihn bändigen, nicht einmal mit Ketten. Schon oft hatte man ihm die Füße gefesselt und Ketten angelegt. Aber er hatte die Ketten zerrissen und die Fußfesseln durchgescheuert. Keiner wurde mit ihm fertig. Tag und Nacht war er ständig in den Gräbern oder auf den Bergen. Er schrie und schlug mit Steinen auf sich ein. Als der Mann Jesus nun von Weitem sah, lief er herbei und warf sich vor ihm nieder. Mit lauter Stimme schrie er, »Was willst du von mir, Jesus, du Sohn des höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäl mich nicht!« Denn Jesus sagte zu ihm, »Du böser Geist, gib diesen Menschen frei!« Und Jesus fragte ihn, »Wie heißt du?« Er antwortete ihm, »Ich heiße Legion, denn wir sind viele.« Und er flehte Jesus an, vertreib uns nicht aus dieser Gegend. In der Nähe am Berg war eine große Schweineherde auf der Weide. Die bösen Geister baten Jesus, schick uns doch in die Schweine, damit wir in sie hineinfahren können. Und er erlaubte es ihnen. Da verließen die bösen Geister den Mann und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See und ertrank. Es waren etwa 2000 Tiere. Die Schweinehirten ergriffen die Flucht und erzählten davon in der Stadt und in den Dörfern. Und die Leute kamen herbei, um selbst zu sehen, was geschehen war. Als sie zu Jesus kamen, sahen sie den Mann, in dem die Legion böser Geister gewesen war. Er saß ruhig da, war angezogen und ganz vernünftig. Da fürchteten sich die Leute. Und die es mit angesehen hatten, berichteten ihnen, was geschehen war, mit dem Mann, den die Dämonen beherrscht hatten, und auch mit den Schweinen. Da forderten sie Jesus auf, aus ihrer Gegend wegzugehen. Als Jesus in das Boot steigen wollte, bat ihn der Mann, den die Dämonen beherrscht hatten, ich möchte bei dir bleiben. Aber er erlaubte es ihm nicht, sondern sagte zu ihm, geh nach Hause zu deiner Familie, erzähle ihnen, was Gott für dich getan hat und wie er dir seine Barmherzigkeit gezeigt hat. Da zog der Mann los. Er verkündete in dem Gebiet der 10 Städte, was Jesus für ihn getan hatte, und alle staunten.
Vielen Dank. Ich weiß, der Text ist relativ lang und deswegen ist er auch ein bisschen kleiner hier vorne, aber ich bin dir nicht böse, wenn du dein Handy zückst und deine Bibel-App öffnest und dann kannst du es da mitverfolgen, oder wenn du keine Bibel-App hast, dann findest du den Text auch in deinem Browser, also es geht ganz einfach und ihr könnt alles sehen, falls ihr Probleme habt. Vielleicht geht's aber auch gut. Ich habe gesagt, es ist ein sehr lebhafter, ein sehr anschaulicher Bericht in der Bibel von einem Exorzismus von Dämonen, von einer Austreibung von einem Dämonen. Und ich finde, der Text legt ganz gut los in Versen 1 und 2. Jesus ist da mit seinen Jüngern auf dem Weg in das nichtjüdische Gebiet. Also es gibt den See Genezareth und auf der östlichen Seite des Sees Genezareth, da gibt es dieses Gebiet der Gerasener, wo die Gerasener wohnen. Und dort begegnet Jesus nun also einem Mann, der von einem irgendwie bösen Geist besessen ist. Und er läuft ihn schon aus den Grabkammern entgegen und wahrscheinlich ist Jesus da in dieses Gebiet gekommen, als er aus seinem Boot ausgestiegen ist und die Leute haben ihn vielleicht schon gewarnt. Ey, pass auf vor dem, er war bekannt. Und hier in diesem Vers will ich direkt einhaken, weil für uns Menschen in der Zeit, in der wir gerade leben, ist es vielleicht nicht das Allereinfachste, an die Existenz von Dämonen zu glauben. Und die Frage stellt sich uns, was machen wir eigentlich mit so einem Text dann, wenn uns das schwerfällt? Das Ding ist, für die Bibel oder laut der Bibel gibt es Dämonen. Und ich will dich fragen, glaubst du an Dämonen? Andersrum gefragt, könnte ich dir auch die Frage stellen, warum glaubst du nicht an die Existenz von Dämonen? Ich glaube, da könntest du viele Argumente formulieren. Das erste ist, das ist einfach nicht logisch, das ist nicht so ganz rational oder vernünftig. Und ich glaube, wenn du sagst zu mir, du Sebastian, ich glaube eigentlich ziemlich sicher, es gibt keinen Gott, dann würde ich zu dir sagen, ja, dann ist es auch logisch, dass du sagst, es gibt auch keine böse Macht in dieser Welt. Aber wenn du zu mir sagst, Sebastian, so wie die meisten Menschen eigentlich auf diesem Planeten oder so wie sehr viele Menschen, glaube ich eigentlich, dass es irgendwie einen Gott gibt oder dass es eine höhere Macht gibt, eine gute höhere Macht gibt. Und dann muss ich dir sagen, ich glaube, dann ist es doch aber irgendwie unlogisch, dass ich an die gute höhere Macht glaube, aber die böse höhere Macht, von der die Bibel spricht, an die glaube ich nicht. Das fände ich wiederum irgendwie unvernünftig oder unlogisch. Das zweite Argument, was man gerne anbringt, wenn man sagen möchte, es gibt eigentlich keine Dämonen, man sagt, die Bibel ist in einer Zeit geschrieben worden, in der die Menschen noch nicht so aufgeklärt waren, in denen sie noch ein eher eindimensionales Weltbild hatten, in denen sie noch nicht so viel verstanden haben, wie es eigentlich funktioniert. Und sie haben nichts verstanden über komplexe Krankheiten, sie haben auch nichts verstanden über psychische Leiden und deswegen konnten sie sich diese ganzen Dinge, die ihnen eben in ihrem Leben so begegnet sind, wie jetzt so ein komischer Mann, der sich da mit Steinen bewirft, haben sie halt gesagt, der ist irgendwie besessen. Das war ihre Erklärungshilfe. Die Annahme hinter diesem Argument lautet also, die Menschen zur Zeit der Bibel waren einfach ein bisschen einfacher gestrickt. Das ist bestimmt nicht falsch. Irgendwie ist das richtig, dass die Menschen damals sich noch nicht so viel erklären konnten im Altertum. Aber für die Bibel gilt das ganz und gar nicht, dass sie einfach gestrickt ist oder dass sie gar eindimensional ist. Ganz im Gegenteil, die Bibel ist ein sehr, 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 sehr vielschichtiges Buch und ist auch überaus differenziert. Und sie ist auch differenziert, was das Thema Dämonen angeht. Wie komme ich darauf? In der Bibel gibt es mehrere Stellen, besonders in den Evangelien, an denen Jesus zwischen Menschen unterscheidet, die krank sind und die besessen sind. Eine Stelle habe ich euch mitgebracht, das ist Matthäus 4, Vers 24. Da steht Folgendes: Und sie brachten alle zu ihm, die irgendwelche Krankheiten oder Schmerzen hatten, auch Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte. Jesus heilte sie alle. Also hier in diesem Vers und dann auch an mehreren Stellen wird eigentlich von einem Besessenen und von einem Kranken unterschieden. Ich will das genauer erklären. Hier steht dieses Wort Mondsüchtiger. Was ist denn mit einem Mondsüchtigen gemeint? Wenn man das heute sagt, das ist fast schon eher eine Beleidigung. Aber wenn man Mondsüchtiger mal in einem Lexikon nachschlägt, dann erfährt man, dass ein Mondsüchtiger jemand ist, der irgendwie an Epilepsie leidet, also der sich vielleicht irgendwie windet und sich unkontrolliert bewegt, aber dass damit auch unterschiedlichste Krankheiten wie psychische Leiden, Nervenleiden gemeint sind, Epilepsie, hatte ich schon gesagt, irrationales Verhalten, jegliches irrationales Verhalten ist mit einem Mondsüchtigen gemeint. Und die Bibel unterscheidet eben zwischen einem Besessenen und einem Mondsüchtigen, der sich vielleicht irgendwie nur irrational verhält. Ich denke, wir müssen uns an dieser Stelle vielleicht noch einen Schritt mehr über unsere Weltanschauung ein bisschen bewusst werden oder mit welcher Grundüberzeugung wir die Welt anschauen. Und diese Weltanschauung, die wir manchmal haben, ist nicht immer, aber manchmal ein bisschen primitiver oder eindimensionaler als die der Bibel. Vielleicht ist sie ein bisschen materialistischer als die der Bibel. Und dann ist die Antwort auf alle körperlichen und seelischen Leiden: Nimm die Pille und dann geht's dir irgendwie wieder gut. Also nicht die Pille, sondern das Medikament. Ne? Und vielleicht ist das mit ein Grund, warum es so viele Menschen gibt, die von Medikamenten abhängig sind. Vielleicht ist unsere Auffassung der Welt aber auch ein bisschen psychologischer als die der Bibel. Und dann heißt die Lösung für alle Probleme, die du hast: Du musst darüber reden, du musst dich offenbaren und wir müssen uns gegenseitig akzeptieren und annehmen. Ja, vielleicht ist deine Weltanschauung aber auch die, dass sie sehr moralisch ist und es immer heißt, du musst Buße tun, du musst deine eigenen Übertretungen und Fehler finden und kennenlernen und dann wirst du damit selbst klarkommen und dann wirst du auch alles andere überwinden können. Und dann gibt es sicherlich auch diese sehr abergläubische Überzeugung oder Weltanschauung, die an jeder nächsten Ecke einen Dämon wittert oder irgendwas Komisches oder nicht genau weiß, was damit passiert. Als ich in Thailand war, nach meinem Abitur, da habe ich diese Kultur ein bisschen besser kennengelernt, die ja sehr vom Buddhismus geprägt ist. Es ist dort die Hauptreligion und da ist der Glaube an Geister sehr, 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 sehr stark. Und immer wenn man ein neues Haus gebaut hat, dann hat man vor dem Wohnhaus immer noch ein zweites Haus gebaut, ein Geisterhaus. Und in diesem Geisterhaus hat man dann mal eine Fanta reingestellt und einen Teller Reis, damit die Geister auch was zu essen haben. Aber das fand da keiner witzig. Da hat keiner geschmunzelt. Das war für die der pure Ernst. Oder als ein neues Fußballfeld angelegt wurde, da wurde Essen verteilt. Und als ich dann mit meiner Fußball-AG da auf den Platz gegangen bin, habe ich gedacht, was ist denn hier passiert? Wieso liegt hier Essen rum? Ja, das war zur Besänftigung der Geister. Also das ist nicht irgendwo hergeholt, sondern für viele Menschen ist das eine ganz, ganz tiefe Dimension. Und letztlich wird da alles gelingen oder nicht gelingen irgendwie auf höhere Mächte zurückgeführt. Aber in der Bibel ist es eigentlich nicht so, dass man so eine Weltanschauung oder so eine Weltsicht ganz stark ausgeprägt hat, sondern sie ist sehr, 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 sehr vielschichtig. Sie geht davon aus, dass es verschiedene Kräfte und Mächte und Systeme, dass es die Psyche, den Geist, die Moral und auch das Böse gibt, die irgendwie ineinander greifen und wo es uns manchmal schwerfällt, das auch alles auseinanderhalten zu können. C.S. Lewis hat einmal in einem Buch geschrieben, das heißt Dienstanweisungen für einen Unterteufel. Und da beschreibt er einen fiktiven Briefwechsel zwischen dem Teufel und seinen Bediensteten. Und in seinem Vorwort schreibt C.S. Lewis, es gibt jetzt zwei gleich schwere, einander entgegengesetzte Irrtümer, die wir Menschen bezüglich der Teufel, ich würde in Klammern noch einfügen, und Dämonen und so weiter, begehen können. Der eine besteht darin, nicht an ihre Existenz zu glauben, der andere ist an sie zu glauben und ein übertriebenes und ungesundes Interesse an ihnen zu zeigen. Ich glaube, die Bibel zeigt uns, das Übel, die Probleme in unserem Leben, das Böse, das ist sehr, sehr komplex. Und das ist nicht reduzierbar auf entweder nur das Sichtbare oder nur das Unsichtbare. Das Böse besteht aus vielen, vielen verschiedenen Bestandteilen und wir dürfen davon kein zu einfaches, aufgeklärtes, materialistisches, reduziertes Bild haben, weil ich glaube, dass wir letztendlich dann mit dem Bösen in unserer Welt dem Bösen nicht Herr werden können. Wir kommen dem nicht in der Spur, in der Welt, aber auch in unserem eigenen Leben. Ich komme zurück zum Text. Die Verse 3 bis 5 habe ich dick markiert. Hier trifft Jesus jetzt also diesen Mann, der sehr lebendig als dämonisch besessen beschrieben wird. Ein Mann, der ja irgendwie bekannt war. Er wohnt in den Grabkammern, also stellt euch das vor, auf einem Friedhof quasi. Und bisher hat es niemand geschafft, den irgendwie zu bändigen, den in Fesseln zu legen, den zu beruhigen, irgendwas zu machen. Der hat so eine enorme Kraft, dass der alles sprengt, was sich ihm in den Weg stellt. Er bewirft sich sogar mit Steinen. Er schreit laut. Und als Jesus dann den bösen Geist fragt, wie er heißt später, da antwortet dann der böse Geist, ich heiße Legionen, denn wir sind viele. Also da geht's jetzt nicht um einen Einzelnen, sondern um eine richtige Kraft. Und eine weitere Beobachtung, die wir gelesen haben, die dann nochmal später kommt, ist, dass dann diese Dämonen später in diese Schweineherde fährt und 2000 Schweine kaputt machen. Die stürzen sich einfach den Abhang runter. Der moderne Mensch fragt jetzt natürlich ja, wenn der als erstes diesen Text liest, was ist eigentlich mit diesen Schweinen? Ja, die Schweine, das ist eine traurige Geschichte, das stimmt. Wie viele Bauern haben davon ihren Lebensunterhalt verdient? Aber ich glaube, das ist sicherlich eine komische und befremdliche Stelle, aber nach vielen Auslegungsversuchen, die ich dazu gelesen habe und die auch irgendwie alle plausibel klingen, aber ich glaube, für uns heute ist wichtig zu verstehen, es macht auch wieder deutlich, welche Kraft diese Dämonen und dieses Böse haben und welches zerstörerische Potenzial da eigentlich drin steckt. Also, dann habe ich mich als nächstes gefragt, kenne ich eigentlich einen Menschen, der so extrem kaputt ist, wie dieser Mensch, der da in der Bibel beschrieben wird? Und ich bin zu der Antwort gekommen, nein. Und ich glaube auch, dass das eine Beschreibung ist, nicht eines durchschnittlichen Menschen, sondern jemand, der wirklich echt sehr, sehr zerstört ist und der ein Extremfall ist. Und wir müssen aufpassen, dass wir so einen Extremfall jetzt nicht irgendwie verallgemeinern und dass wir das auf jede Auffälligkeiten jeglichen menschlichen Verhaltens irgendwie anwenden. Sondern wir müssen in so einer Beurteilung, wie wir jetzt damit umgehen, sehr zurückhaltend sein und dürfen nicht sagen, dass jeder, der sich jetzt irgendwie komisch verhält oder jeder, der dem es nicht gut geht oder jeder, der irgendwie auch ein psychisches Leiden hat, dass der jetzt irgendwie besessen ist von einem Dämon. Ich glaube ganz im Gegenteil, wir müssen da uns in Zurückhaltung üben. Der christliche Nervenarzt Dr. Lechler schreibt, Ich habe in zahlreichen Fällen erlebt, welche ungünstige Wirkung auf einen seelischen kranken Menschen ausgehen können, wenn er fälschlicherweise als dämonisch gebunden bezeichnet wird. Es ist ein großes Unrecht, wenn ein unter diesem Zustand leidender Gemüts- oder Geisteskranker den Vorwurf hören muss, er sei in die Gewalt des Teufels geraten. Wer ohne Kenntnis krankhaften Seelenlebens und dämonischer Zustände sich ein solches Urteil anmaßt, der handelt höchst voreilig, geradezu grausam. Ich will ein kleines Zwischenfazit einbauen. Wenn wir an das glauben, was in der Bibel steht, dann müssen wir davon ausgehen, dass es irgendwie böse Mächte gibt. Und dann dürfen wir das nicht leugnen oder als primitiv oder altertümlich abtun. Ja, das Böse ist ganz real. Und ich glaube auch, dass es für uns Christen wichtig ist, dass wir uns von okkulten Dingen, dass wir uns von Wahrsagerei, dass wir uns von irgendwelchen Amuletten, ihr glaubt nicht, wie viel Amulette in Thailand auf diesen Märkten verkauft wurden, dass wir uns von Pendeln und solchen Sachen, dass wir uns davon fernhalten. Die Bibel warnt uns davor. Aber wir dürfen auch nicht in jeder Situation irgendwie vermuten, dass da irgendwie ja jemand besessen ist oder einen Dämon in sich hat. Wir müssen uns bewusst machen, dass die Psychiatrie die medizinische Disziplin ist, die in den letzten Jahrzehnten den größten Fortschritt gemacht hat und dass sie tatsächlich sehr, sehr viele Krankheitsbilder, die für einen Gesunden, der mit diesen psychischen Krankheiten sich nicht auskennt, dass es für uns sehr komisch sein kann, aber doch sehr gut erklärbar und auch sehr gut behandelbar ist. Also ich will sagen, ja, es gibt dämonische Kräfte, wir müssen ganz vorsichtig sein, damit, dass wir uns da ein Urteil bilden. Und das muss immer in einem richtigen Rahmen passieren. Und ein ganz wichtiger Punkt, den ich noch sagen möchte, in der Bibel und im Neuen Testament wird nie davon berichtet, dass irgendjemand körperliche Gewalt oder so gegen jemand angewandt hat, um einen Dämon auszutreiben. Und dadurch dann, wie in diesen Schlagzeilen, dann jemand gestorben ist. Aber jetzt ist die Frage, wie können wir dieses Böse, diese Macht, die doch irgendwie existiert, überwinden? Jesus kommt zu diesem zutiefst zerstörten Mann und bei der Begegnung passiert etwas ganz Interessantes. Der Besessene wirft sich vor Jesus in den Staub auf seine Knie. Und er fällt nieder, denn er weiß, wer da jetzt auf ihn zukommt. Es ist Jesus, der Sohn Gottes. Und es ist interessant, wenn man sich die Literatur des Altertums anguckt und auch in der Bibel andere Exorzismen liest, da geht's immer darum, dass wenn da irgendwie ein Dämon ausgetrieben werden soll, dass sich der Exorzist, also der das macht, sich auf eine höhere Macht beruft. Also er ruft irgendjemanden an, in dessen Namen dann das geschehen soll. Aber interessant ist hier jetzt Vers 7. Der Mann schreit laut und der oder die Dämonen, die jetzt in dem Mann sind, selbst versuchen jetzt, den Namen Gottes anzurufen, damit Jesus sie eben nicht quält. Denn sie wissen ganz genau, was ihnen jetzt bevorsteht. Sie wissen, dass ihre Zeit gekommen ist. Und was macht Jesus? Der lässt es nicht zu, sondern Jesus schafft es, ohne dass er eine höhere Macht anruft, diesen bösen Geistern zu befehlen, auszufahren. Er erlaubt es ihnen, in die Schweineherde zu fahren. Ohne viele Worte, ohne dass er den jetzt traktieren muss, ohne dass er ins Schwitzen kommt, weil es ja jetzt hier mit einer Legion zu tun hat, sondern einfach nur, indem er sagt, du böser Geist, gib diesen Menschen frei und ihnen erlaubt, in die Schweineherde zu fahren. Das ist für Jesus ein Ding, das macht er ohne irgendwelche Anstrengungen oder Aufregungen. Und daran sehen wir doch, wie wir das Böse überwinden können. Jesus ist derjenige, der die Kraft hat, alle bösen Mächte zu bezwingen. Und im Korintherbrief steht das so schön, dass derjenige, der am Tisch von Jesus sitzt und aus seinem Kelch trinkt, nicht gleichzeitig an dem Tisch der bösen Mächte, der Dämonen sitzen kann. Dass derjenige, der von Christus erfüllt ist, keinen Platz hat für irgendwelche bösen Mächte in seinem Leben. Er kann nicht für das dem Bösen ausgeliefert sein. Und das ist doch das, was uns angesichts der Realität des Bösen einen unglaublichen Trost geben kann, eine Hoffnung und einen Schutz, dass wir keine Angst haben müssen für diesen bösen Geistern oder sonst irgendwelchen Mächten, wo wir denken, dass die uns in Besitz nehmen wollen. Und selbst wenn du heute hier bist in der Kirche und den Eindruck hast, dass du dich irgendwie bedrängt fühlst oder dass du dich nicht wohlfühlst, dann legen wir nicht Hand an dich, aber wir haben immer im Altarraum das Angebot für dich, dass wir für dich beten und segnend die Hände auf dich legen und dich im Namen Jesu segnen. Und das ist auch heute wieder das Angebot, wie jeden Donnerstag, dass wir für dich beten können. Und dabei sind wir uns bewusst, dass es für uns Menschen nicht immer im Detail so ganz klar ist, wie wir das auseinander differenzieren können, was jetzt hier eine böse Macht ist oder was auch immer. Kommen wir zur letzten Beobachtung aus dem Text, das ist Vers 15. Als diese, oder ja, 14 bis 17, um genauer zu sein, als die Schweine sich den Abhang runterstürzen, da erweckt das natürlich ganz schönes Aufsehen, weil diese Schweineherde, die kann niemand verstecken. Und sie wundern sich, was jetzt da passiert, und sie erzählen sich voneinander. Und die Menschen kannten ja diesen Besessenen, der da in den Gräbern gehaust hat, der sich mit Steinen beworfen hat und den bisher niemand in den Griff bekommen hat. Und jetzt plötzlich sitzt er da so ganz ruhig da und es ist irgendwie nichts gewesen. Und in der Vorbereitung der Predigt habe ich was gelesen, was mich bei diesem Thema zutiefst berührt hat und was, glaube ich, für mich den Kern dieses Themas auch ausmacht. Tim Keller hat darauf hingewiesen, dass dieser Mensch jetzt wieder ordentliche Kleider anhat. Und ich will dich fragen, was glaubst du, warum dieser Mensch da sitzen kann und wieder ordentliche Kleider anhat? Ich glaube, die Lösung findest du, wenn du hier an den Altar schaust, der jetzt beleuchtet ist. Am Altar, da sehen wir das Bild von Jesus, wie er eben keine Kleider mehr anhat, wie er einen geschundenen Körper anhat und wie er leidet. Und schließlich ist auch Jesus derjenige, der ins Grab gelegt wird. Ich meine, seht ihr hier diese Parallelen? Mit seinem Tod am Kreuz hat Jesus das Böse, die Sünde, den Tod überwunden. Und er ist es, der diese bösen Mächte, der alles das, was uns irgendwie gefangen nehmen will, was uns in Süchte, in Abhängigkeiten, in alles Mögliche treibt, er ist derjenige, der das ausradiert, ohne dass er dadurch uns ausradiert. Und ich glaube, dass uns die Geschichte hier auch auffordert, dass wir Stellung beziehen. Denn die Schweinehirten sind relativ geschockt und irgendwie ist ihnen unheimlich zumute. Sie bitten Jesus jetzt, dass er doch diese Gegend verlassen möge, denn irgendwie ist das nicht so ganz vertrauenswürdig. Aber genau an diesem Punkt steckt das Geheimnis des Lebens. Denn hier erfahren wir, wie wir das Böse in unserem Leben überwinden können, wie wir mit Schwierigen in unserem Leben umgehen können. Wenn wir uns zu Jesus wenden, dann wird er uns retten. Und allerdings sagt die Bibel auch, wenn wir uns von Jesus abwenden, dass wir dann ein gefundenes Fressen für diese bösen Mächte, für den Teufel sind. 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern und wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Die Bibel bescheinigt uns, dass sie den Teufel und alle bösen Mächte überwunden hat und dass sie jedem, der sich vor Jesus beugen wird, helfen wird. Im Kolosserbrief steht es schön, Gott hat den Schuldschein, den er uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Wir müssen natürlich immer wieder aufpassen, wo wir in unserem Leben irgendwie uns angreifbar machen, wo wir in Gefahr kommen, wo wir uns von Jesus vielleicht abwenden. Der Gerasener, dieser Besessene, hat sich nicht von Jesus abgewendet, sondern er hat sich vor ihm auf die Knie geworfen. Und er beugt sich der Herrschaft Jesu und das macht ihn schließlich frei. Und wenn wir dann zu Jesus kommen und zu ihm aufschauen, dann sagt er zu uns: Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Aber ich bin gekommen, um ihn Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Ich will dich heute einladen. Schau aufs Kreuz und lass Jesus in dein Leben. Und dann wirst du erfahren, dass er der Herrscher über alle Mächte ist, die es auf diesem Planeten, auf dieser Erde gibt und die auch in deinem Leben existieren.